Herzlich willkommen bei Kreativ Coachen, dem Podcast für Kinder- und Jugendtrainer. Lerne Neues von spannenden Gästen und erweitere dein Coaching-Repertoire.
So, moin zu einer neuen Folge meines Podcasts und damit heiße ich auch schon meinen heutigen Gast herzlich willkommen. Ja, moin Julian Tigges, Torwarttrainer im NLZ von St. Pauli. Und bevor wir mit der Selbstvorstellung starten, einmal nochmal für die Zuhörer. Ich freue mich immer über Feedback. Das heißt, wenn die eine oder andere Nachricht, das war auch schon öfter der Fall, mal eintrudelt und ich ein bisschen Feedback erhalte, freue ich mich. Und eine Sternebewertung, da würde ich mich auch drüber freuen. Und genau, dann auch moin Julian und wie schon gesagt, wir starten einmal mit der Selbstvorstellung.
Ja, moin in die Runde. Danke erstmal für die Einladung hier. Julian Tigges, 32. Im richtigen Leben bin ich Polizist und nebenbei arbeite ich im NLZ als Torwarttrainer schon seit ein paar Jahren. Genau, habe die letzten Jahre U17 und U19 betreut, angefangen normal mit U12, U14 und so weiter. Und aktuell pendle ich so ein bisschen zwischen den Jahrgängen 14 bis U19 und genau, coache da die Jungs.
Sehr cool. Genau, und es gibt ja immer so diese Diskussion bei der Bezeichnung des Torhüters. Die einen sagen Torspieler, die anderen sagen Torwart. Und ich hatte auch schon mal mit Björn Redel, der ist auch Stützpunktkoordinator in Schleswig-Holstein und auch für die B-Lizenzausbildung zuständig. Und da hatte ich auch mal den Begriff Torspieler benutzt. Und dann hat er mich gefragt, aber Bälle halten darf er auch noch. Deshalb würde mich natürlich erstmal interessieren, was sagst du zu der Debatte und wie bezeichnest du den Torspieler, Torhüter, wie man dann sagen mag?
Ich bin da mal ins Englische abgeglitten und nutze meistens den Begriff Keeper. Da bringe ich mich gar nicht in so eine Schwulitäten. Von dem her, alles gut. Ich kann
Sehr
mit allen
cool.
Begriffen umgehen.
Alles klar. Und daraus ergibt sich natürlich trotzdem die Frage, wenn wir darüber sprechen, wie wir Trainingsinhalte priorisieren. Es ist ja einfach so im modernen Torwartspiel, dass man sagt, es wird immer wichtiger, auch was der Torwart mit dem Ball selbst kann. Also vielleicht gehst du darauf einfach einmal ein, wie du ja Zielverteidigung, Spiel mit dem Ball und so weiter, was da deine Schwerpunkte sind und wie du die priorisierst.
Ja, grundsätzlich bleibt ja einmal zu sagen, wie du schon sagst, du hast es richtig erkannt. Das Spiel mit dem Fuß wird immer wichtiger. Gerade wenn man in die Profiligen schaut, sind viele Aktionen überwiegend mit dem Fuß. Beziehungsweise ich habe viele spielerische Komponenten drin, wo mein Torwartspiel einfach auch dementsprechend ausgebildet sein müsste. Demzufolge nimmt das schon eine wichtige Rolle ein. Nichtsdestotrotz, der Torwart hat erstmal die Aufgabe, sein Tor zu hüten, sein Tor sauber zu halten. Demzufolge muss man ungefähr ein Gleichgewicht finden, welche Schwerpunkte du setzt. Ich persönlich baue immer einen offensiven Part bei mir ins Training mit ein, gepaart mit einem defensiven Part, also mit einer Zielverteidigungsaktion. Und je nach Themenschwerpunkt, was halt die Mannschaft trainiert, kann man auch mal ein bisschen davon abweichen, etwas mehr das Offensivspiel bevorzugen und trainieren und dafür in einer anderen Heimat, denn mehr die Zielverteidigung auf den Schirm nehmen. Das steht und fällt immer mit den Schwerpunkten, die man selbst in der Woche so hat.
Wenn man vom Training mit Feldspielern spricht, dann gibt es ja oft so diesen Gegensatz oder die Diskussion Stärken, Stärken, Schwächen, Schwächen. Und ich weiß gar nicht mehr, mit wem ich genau dieses Thema mal hatte, aber da kam die Frage auf, inwiefern das bei einem Torhüter so sinnvoll ist. Also wenn du da natürlich eine sehr starke und eine sehr schwache Ecke hast, dann könnte das vielleicht eher zum Problem werden, als wenn du dich als Feldspieler so sehr auf deine eine Waffe spezialisierst. Also ja, einfach als Frage an dich, wie siehst du das mit diesem Stärken, Stärken, Schwächen, Schwächen bei Torhütern?
Grundsätzlich ja gut. Ich finde, das Torwartspiel ist etwas komplexer, als das nur darauf runterzubrechen, Stärken, Stärken, Schwächen, Schwächen. Letztendlich muss man schauen, dass du als Keeper, wir müssen den Keepern ja unglaublich viele Techniken beibringen, sei es in der Zielverteidigung, sei es im offensiven Spiel, linker Fuß, rechter Fuß. Ich muss das Abkippen beherrschen, ich muss den Abdruck beherrschen, ich muss fangen flach, fangen hoch. beherrschen, die Raumverteilung muss ich beherrschen. Also ein bunter Blumenstrauß an Techniken, die man lehren sollte, müsste und die am Ende auch vom Keeper beherrscht werden. Demzufolge musst du das ganzheitlich ausbilden in dem Sinne.
Ja, also ich denke auch, dass man da breit aufgestellt sein muss. Wenn ich jetzt an so einen Manuel Neuer denke, dann glaube ich, ist das Erste, kannst du ja mal sagen, wie du das siehst, aber ich glaube, das Erste ist irgendwie, woran man denkt, das Spiel mit dem Ball, obwohl der ja auch in der Zielverteidigung natürlich sensationell ist.
Ja, Manuel Neuer hat ja das Torwartspiel etwas revolutioniert, wie wir 2014 spätestens mitbekommen haben. Und Manuel Neuer macht es ja ganz besonders. Der erkennt ja Situationen, die brenzlig werden könnten, schon im Voraus und löscht die. Und lässt es gar nicht erst zu einer gefährlichen Aktion kommen, zu einer gefährlichen Abschlussaktion. Und das ist am Ende auch die Kunst des Torwartspiels, Situation im Vorhinein zu erkennen und vielleicht im Vorhinein schon zu löschen. Und das ist auch die Schwierigkeit, den Jungen zu vermitteln, dass du halt 90 Minuten plus X wirklich online bleiben musst und im Spiel bleiben musst, die Konzentration hochhalten musst. Ich glaube, wir alle wissen, wie schwer das ist, wenn man sich mal auch nur eine halbe Stunde wirklich auf ein Thema konzentrieren muss und nur darauf fixiert ist. Keeper muss das 90 Minuten plus X machen und muss dabei so viele Einflüsse verarbeiten, die auf ihn einprasseln und so viele Entscheidungen treffen, dass das ein hochkomplexer Auftrag im Spiel ist.
Insofern könnte man ja vielleicht sagen, dass man gar nicht so sehr zwischen Torhütern und Feldspielern unterscheiden muss. Also bei Feldspielern haben wir mal im Podcast, also sagen ganz viele, dass so ein Talentmerkmal ist, dass man eben seine eine Waffe hat. Und nichtsdestotrotz muss man ja irgendwie alles auf einem gewissen Grundniveau beherrschen. Und das würde ich sagen, ist sowohl bei Torhütern als auch bei Feldspielern der Fall, wie wir eben gerade am Beispiel von Manuel Neuer ja
Klar, wenn du als
besprochen
Keeper
haben.
eine Waffe hast, also ich hatte jetzt in den letzten Jahren einen Keeper, der unglaublich stark am Fuß war, einen Schlüssel in der Spieleröffnung und der andere wiederum hatte dafür andere Stärken, die wir hatten. Der war ein brutaler Raumverteidiger und brutaler Zielverteidiger. Am liebsten hätte man die beiden Paare zusammengepackt und dann hättest du den ultimativen Keeper kreiert, weil die Potenziale des einen waren die Waffen des anderen. Demzufolge ist das höchst individuell und ja.
Ja, ich habe auch gehört, dass bei einem NLZ-Torwart, der ist anderen NLZs gar nicht so aufgefallen. Aber da meinten die Leute, dass bei ihm so besonders auffällig wäre, dass er sich einfach wie so ein Bekloppter in die Bälle reinschmeißt und dass denen das eben aufgefallen ist und dass sie den deshalb dann auch ja so gefördert und ausgewählt haben. Genau, also das ist, glaube ich, einfach wie bei Feldspielern, genauso beim Torhüter. Irgendwo muss man ja auffallen, herausstechen und genau,
Gerade
also.
beim Feststellen von Torwarttalenten geht es ja gerade darum, die Jungs ausfindig zu machen, die Bewegungstalente sind und die Lust haben, sich in Bälle zu schmeißen. Wenn man mal richtig überlegt, ist es ja eigentlich entgegen der Natur, sich in irgendwelche Gefahren, was weh tut, Bälle tun nun mal manchmal weh, die man abbekommt, sich in solche Bälle reinzuwerfen und die dann abzuwehren. Von daher ist das ein guter Punkt, wenn man die Angst überwindet. Und man die Jungs herausfindet, die Bock auf genau diese Aufgabe haben und Bock haben auf diese Challenge. Und daraufhin geht es auch mal zu achten.
Ich habe ja tatsächlich auch mal einen Torwarttrainer-Grundkurs gemacht und da dann so ein bisschen mal Grundlagenwissen erworben, aber so ganz genau, also klar kenne ich die Inhalte irgendwo grob, ich kenne auch diese Unterscheidung mit den drei verschiedenen Zonen, aber vielleicht holst du da und kannst dann ja auch noch mal im Detail auf diese Zone eingehen, die Zuhörer ab irgendwie, wenn du ein Training planst, wie du diese. Ja, was sind dann die Inhalte? Wie baust du so eine Trainingseinheit auf? Und ja, welche Rolle spielen da diese Zonen?
Wie baue ich eine Trainingseinheit auf? Ganz allgemein gesprochen macht es immer Sinn, sich erstmal einen Schwerpunkt, maximal zwei Schwerpunkte zu suchen für dein Torwarttraining, was du anbieten möchtest. Auch gibt es vom DFB ja dieses WASIG-Modell, also Warm-up, analytischer Teil, situativer Teil, integrativer Teil und Cooldown am Ende des Teils. Sprich, du beginnst mit einem Warm-up. Im besten Fall ist das Warm-up schon irgendwie hinführend zu deinem Themenschwerpunkt, den du hast. Also wenn du beispielsweise in der Raumverteidigung Flankenfang arbeiten möchtest, dann macht es ja vielleicht Sinn, so ein Aufwärmspiel reinzubringen, wo die Jungs schon mal über dem Kopf hinweg arbeiten. Also beispielsweise Volleyball, Pritschen, oder da ist man völlig frei in seiner Kreativität. Das kann man auch wunderbar mit anderen Geschichten verbinden. Genau, und dann schaust du halt, ob du im analytischen Teil, das wären dann so Techniken, die du überwiegend trainierst, wenn du also gewisse Schritttechniken einstudieren willst, dass der Anteil da relativ hoch ist, dass du da deine Wiederholungen sammelst, situativ, dann würdest du schon in Spielszenen gehen. Also wenn du beispielsweise, du hast festgestellt, auch bei Freistößen aus dem Halbfeld, da fühlt er sich irgendwie nicht so wohl, dein Torhüter, und dann gehst du halt diese Situation im Training nachgestellt durch. Und integrativer Teil wäre dann am Ende der Teil mit der Mannschaft. Dafür brauchst du natürlich auch eine gewisse Absprache mit deinem Cheftrainer, den du hast, ein gewisses Verständnis dafür. Und wenn das am Ende Hand in Hand ineinander übergeht, ist das, glaube ich, oder nicht, glaube ich, das ist es einfach ein gutes Mittel, um den Keeper noch weiter voranzutreiben, weil gerade im integrativen Teil, also mit der Mannschaft, wenn Feldspieler dazukommen, wenn andere Einflüsse dazukommen, wenn Druck dazukommt, dann reagiert der Keeper meistens immer noch mal ganz anders als in dieser sterilen, besonders analytischen Form oder aber auch in der situativen Form. Klar, du kannst es im situativen Teil ein Stück weit simulieren, den Druck, den du da hast, aber halt nicht so wie im integrativen Teil oder wie halt in einem richtigen Spiel. Also zusammengefasst, wenn man sich an dieses WASIQ-Modell erinnert, such dir ein, zwei Schwerpunkte raus, die du behandeln möchtest, die am besten aufeinander aufbauen. Ja, plan dir die Einheit strukturiert durch, sodass du gerade im jüngeren Bereich, das ist auch nochmal ein Unterschied, ob du jetzt in den U12ern bis U14er Jahrgängen arbeitest, oder schon in den älteren Jahrgängen, je nachdem, wie jung oder wie alt du deine Jungs da vor dir hast, kannst du die Komplexität natürlich auch ein Stück weit erhöhen, denn das im älteren Jahrgang ist der analytische Teil etwas geringer als bei den jüngeren Jahrgängen, was irgendwo auch logisch ist, weil du musst ja bei den Jungen erstmal anfangen, gewisse Techniken beizubringen. Und dementsprechend ist es altersunterschiedlich. Genau.
Machst du das dann auch, dass du, wenn wir nochmal auf die Zonen zu sprechen kommen, wenn du sagst, du machst jetzt zwei verschiedene Schwerpunkte, kombinierst du dann irgendwie bewusst nebeneinander liegende Zonen? Also, weil wenn ich mir vorstelle, ich habe jetzt einmal, naja, einen Abschluss in der Standzone und ich habe einen Zonenwechsel, dann werde ich ja wahrscheinlich öfter von der Standzone in die Kippzone, die eben daneben ist, wechseln, als dass ich direkt noch eine Zone weiter in die Abdruckzone G, also achtest du darauf oder sagst du, ist egal, kann man auch Standzone und Abdruckzone in einer Einheit machen?
Je nachdem, welche Technik du am Ende coachen möchtest oder deine Einheit haben möchtest. Ne? Wenn ich jetzt explizit nur Abkipper machen möchte, dann arbeite ich natürlich überwiegend in der Kippzone und baue vielleicht Bälle in der Standzone mit ein. Einfach um die Variabilität zu wahren, um nicht das Training vorhersehbar zu machen. Also ich möchte schon, dass die Keeper im Training mitdenken, dass sie mitdenken und auf die Bälle reagieren und am Ende nicht auf meine Ansagen reagieren. Ich schieße jetzt dreimal in die Ecke, dann schieße ich dreimal in die Ecke. Das hat am Ende, klar, kriegst du dann Wiederholungen für die Abläufe rein, aber einen ganzheitlichen Mehrwert kriegst du dadurch eher weniger, weil sie dann anfangen schon zu spekulieren. Sie stehen nicht richtig in der Grundstellung, sie gehen schon zu früh in Richtung Ball und sind dann außer Balance. Wenn du das am Ende in der integrativen Form hast, kommen sie da oft nicht mit klar mit diesem Wechsel. Und fangen dann an zu spekulieren. Und um das zu vermeiden, rate ich, unangesagte Bälle zu spielen. Und dann da aber in diesen unangesagten Bällen, in der jeweiligen Zone, wo du deine Technik trainieren willst, also Abkipper beispielsweise, dass du in dieser Zone links wie rechts einmal arbeitest und da sauber die Techniken durchgehst.
Du hast ja schon gesagt, es ist ein Unterschied, ob ich jetzt, naja, sowas Integriertes mit Gegenspielern habe oder ob ich eben, naja, in diesem sterilen, hast du es, glaube ich, genannt, Torwarttraining arbeite, Torwarttrainer und Torhüter. Wie stehst du dann, naja, wenn du mit ambitionierten Torhütern arbeitest, wie stehst du dazu, zu dieser Gewichtung innerhalb einer Trainingswoche? Also wie viel ist dann isoliertes Torwarttraining und wie viel sollten Torhüter integriert wirklich mit der Mannschaft arbeiten, weil letztlich ja genauso wie bei Feldspielern die Entscheidungsfindungskomponente ganz wichtig ist. Also wie gewichtest du das?
Also ich habe es ganz gerne, klar habe ich gerne viel Torwarttrainingszeit, aber das spiegelt sich ähnlich wieder wie mit den Techniken, die du am Ende des Tages hast. Mit den jungen Jahrgängen startest du eher viel analytisch und steigerst dann das Situative und Integrative, und ähnlich sieht es dann halt bei den älteren Jahrgängen aus, dass du eher weniger, oder wenn wir im Profibereich am Ende gehen, dass du eher weniger im analytischen Teil bist und mehr in diesen integrativen Teil kommst. Und das muss man dann je nachdem, wie der Cheftrainer plant, muss man das halt gut absprechen, gut durchgehen, die Themen besprechen, die Themen gewichten, und dann findet man ein gutes Miteinander.
Also läuft das dann auch viel so ab, dass der Cheftrainer mit seinen Co-Trainern die Trainingseinheit leitet und du bist als Torwarttrainer mit dabei und coachst dann im Mannschaftstraining quasi, oder?
Ja, genau. Angenommen, wir machen jetzt eine Spielform 4 gegen 4. Da hast du ja, bist du ja viel in der Nahdistanz unterwegs, du bist in vielen Blöcken, viele 1 gegen Torwart-Situationen. Da nutzt man dann halt die Pausen, um mit dem Keeper halt das durchzugehen, was dir aufgefallen ist als Trainer oder was er anders machen kann. Das spiegelt sich natürlich auch in größeren Spielformen, ne? Je nachdem, welche Priorisierung du da wählst oder welche Themenschwerpunkte du bearbeitest, kannst du da immer wieder reingehen und neue Reize setzen, neue Impulse geben, wo du dann Hinweise geben kannst.
Was unterscheidet denn für dich das Training mit, naja, Leistungssportlern, Leistungstorhütern vom Breitensport? Weil im Grunde die Sportart, die sie betreiben, ist ja dieselbe, aber das Niveau ist natürlich ein anderes. Also, wie unterscheidet sich das Training für dich?
Das ist ja dann schon. Man muss ja dann beachten, die Jungs, die dann im ambitionierten Fußball, also sprich beispielsweise im NLZ arbeiten, die sind ja zumeist technisch schon mal gut ausgebildet am Fuß als auch in den Fangtechniken. Das hast du ja in dem Breitensport nicht. Ich habe ja auch im Breitensport angefangen mit meiner Torwarttrainertätigkeit. Und da waren die Techniken teils echt wild. Einige Jungs hatten noch gar kein Torwarttraining, die wussten weder, wie sie richtig zum Ball gehen, noch wie sie richtig stehen. Also es geht ja schon mit der Grundstellung los. Wie stehe ich überhaupt? Wie bewege ich mich zum Ball? Wie fange ich überhaupt einen Ball richtig, wenn er wohin kommt? Da muss man teilweise dann echt von, wenn man jetzt da einsteigt, von null in Anführungsstrichen anfangen. Und aber auch die Motivationsbereitschaft ist nochmal eine andere als mit Jungs aus dem Leistungssport. Wenn ich jetzt meine Jungs im NLZ beispielsweise nehme, die machen alles freiwillig gerne und fragen auch, ob sie noch mehr machen können als Beispiel. Im Breitensport hatte ich teilweise das Gefühl, mit den Jungs, mit denen ich zusammengearbeitet habe, dass ich sie eher mehr dazu hinbringen muss, dass sie mal etwas machen oder dass sie zum Training kommen oder was auch immer. Ich habe dann auch hin und wieder mal eine Ausrede gehört mit: Ach, heute tut mir mal das weh, ich kann heute nicht auf die rechte Seite fallen, so als Beispiel. Das ist dann schon ein Unterschied. Aber am Ende des Tages arbeitet man mit Jungs und das macht immer wieder Spaß. Also daran sollten sie scheitern. Man muss halt am Ende wissen, was man möchte und in welche Richtung es gehen soll. Und dann kann man sich da gut committen.
Dann ist noch eine Sache, die mich interessiert. Ich finde das immer, das ist genauso beim Training mit Feldspielern natürlich eine Frage, aber klar, also diese Frage, fancy versus funktional habe ich mir jetzt aufgeschrieben. Weil oft haben Trainer, glaube ich, das Gefühl irgendwie, dass sie was Besonderes machen müssen. Und ich meine, vom Torwarttraining verstehe ich nicht so richtig viel, das gebe ich offen zu. Aber ich sehe dann natürlich immer mal wieder auf Videos von Torwarttraining und dann sehe ich halt, wie Torhüter zum Beispiel über Stangen springen, und das dann halt kombiniert mit Torabschlüssen. Und dann frage ich mich halt immer so, also was ist der Sinn dahinter? Also ging es nicht theoretisch auch ohne, weil im Spiel ist da ja auch keine Stange und muss man solche Dinge immer wirklich miteinander kombinieren, wenn ich jetzt irgendwas mit Sprungkraft machen will und dann sollen sie über eine Stange springen, okay, dann liegt der Fokus ja darauf, aber brauche ich dann wirklich noch einen Torabschluss? Also ist das nicht dann getrennt voneinander? Also wie stehst du zu so einem Training? Muss da eine Stange sein, über die man rüberspringt? Wie sehen Übungen bei dir aus?
Nein, ich versuche Übungen oder beziehungsweise ich versuche Bewegungsabläufe so reinzubekommen, wie ich sie im Spiel am Ende auch habe. Im Spiel habe ich keine Stangen, über die ich springen muss. Und demzufolge lasse ich die eher weg. Klar gibt es mal Einheiten, wo man mal so ein Spaßtraining macht. Da ist der Fokus dann aber eher ein anderer. Da ist ja nicht technisch basiert, sondern auf Überwindung von schwierigen Umständen als Beispiel. Wenn man jetzt einfach nur in eine körperliche Belastung geht, dann okay. Aber am Ende des Tages muss man sich immer wieder fragen, was will ich mit meiner Trainingseinheit überhaupt erreichen, die ich heute hier fabriziere? Möchte ich den inneren Schweinehund überwinden, dann kann ich da Stangen aufstellen und Bälle in den Winkel kloppen. Möchte ich aber inhaltlich arbeiten und beispielsweise eine Technik voranbringen oder mein Bewegungsverhalten im Tor allgemein, dann sind da Stangen eher kontraproduktiv. Von daher versuche ich, Bewegungsabläufe in mein Training reinzubekommen, die ich im Spiel auch sehen möchte. Und so sieht dann am Ende des Tages auch ein Training aus. Ist von Fallen von der 5-Meter-Linie als Beispiel, um sich einfach etwas Reaktionszeit zu verschaffen, in eine ordentliche Grundstellung zu kommen und dann in die Aktion zu kommen. Das ist da eher so mein Weg, den ich bestreite.
Ich hatte ja schon gesagt, dass ich so das Gefühl habe, dass Torwarttrainer oder auch Trainer generell vielleicht das Gefühl haben, sie müssen irgendwie Abwechslung reinbringen, was Besonderes machen. Sie wollen nicht, dass das Training langweilig wird. Ich glaube auch, dass wenn man zum Beispiel, ich kenne das als Mannschaftstrainer, wenn man Spielform macht und man will nah am Spiel arbeiten, dann sehen die Sachen, die man macht, natürlich immer sehr ähnlich aus. Ich weiß auch noch, als meine Mannschaft noch jünger war, da hatte auch mal ein Spieler wohl zu seiner Mutter gesagt, wir würden ja immer dasselbe machen. Also, das ist dann so eine, das war natürlich nicht der Fall. Also, wenn man spielnah trainiert, ist es halt irgendwo sehr ähnlich. Und ja, das ist dann vielleicht irgendwie die Frage, wie kann man dann so ein Training, wenn man trotzdem spielnah arbeiten möchte, nicht fancy in Anführungszeichen, wie kriegt man das im Torwarttraining hin, dass es dann nicht langweilig wird, weil letztlich, wenn ich einfach mich stumpf in Anführungszeichen an diesen Zonen orientiere und das dann so sehr isoliert mache, könnte ich mir jetzt als Laie in dem Bereich auch vorstellen, irgendwie, dass es schnell monoton werden könnte.
Das stimmt, es hängt aber auch irgendwo ab, wie viele Keeper hast du in deinem Torwarttraining? Hast du jetzt einen oder hast du eine Dreier-Vierer-Gruppe? Mit einer Dreier-Vierer-Gruppe lassen sich gleich ganz andere Bewegungsmuster oder beziehungsweise ganz andere Übungen realisieren als nur alleine. Plus dich nochmal als Trainer dazu. Also ich lade jeden Torwarttrainer ein, gerne mal auch selbst aktiv zu werden als Anspieler oder als Druckgebender. Wenn ich jetzt an das Offensivspiel denke, als Anläufer beispielsweise. Das gibt dem ganzen Training gleich nochmal etwas mehr Niveau. Arbeitest du in einer größeren Gruppe, arbeite ich in Trainingsprinzipien. Das heißt, alles in Bewegung. Jeder hat eine Aufgabe und jede einzelne Aufgabe ist aber auch gleichzeitig etwas, was derjenige dann auch im Spiel wiederfindet. Dass sich die Keeper einfach auf unterschiedlichen Positionen bewegen in ihrer Übungsform, die sie haben, dass die Übung miteinander, dass sie zusammenhängt, die Übung, und dass jeder Keeper aus seiner Sicht eine andere Sicht aufs Spiel bekommt, beziehungsweise eine andere Situation dargelegt bekommt. Und so kannst du das immer wieder variieren. Da gibt es ja unzählige Möglichkeiten. Da sind der Kreativität des einzelnen Trainers keine Grenzen gesetzt. Und muss man halt gucken, dass man trotzdem in seinen Schwerpunkten bleibt. Das ist am Ende die Kunst. Aber dafür sind wir auch Torwarttrainer, dass wir das denn hinkriegen.
Ich würde gerne nochmal, auch wenn wir natürlich jetzt die ganze Zeit über ambitionierte Torhüter sprechen, ich kann mir gut vorstellen, dass viele meiner Hörer auch dann eben im Breitensport tätig sind. Und jetzt stelle ich mir einen Mannschaftstrainer vor, der sich diese Folge anhört. Und ich möchte natürlich, dass auch diese Zielgruppe, die wahrscheinlich einen großen Teil ausmacht, irgendwie ein bisschen was für sich mitnehmen kann. Jetzt kann man natürlich nicht diverse Coaching-Punkte komplett im Detail hier in dem Rahmen erklären, aber vielleicht kannst du noch mal einfach sagen, bei dem, was wir jetzt bisher besprochen haben, und vielleicht hast du dann auch noch mal ein, zwei, drei Coaching-Schwerpunkte. Einfach, was gibst du so Mannschaftstrainern im Breitensport mit? Wie können die eben dann auch ihre Torhüter noch mal gezielt fördern? Weil ich glaube, das ist auf dem Niveau eben schon die Tendenz, dass die Torhüter ein bisschen untergehen und der Schwerpunkt sehr stark eben auf den Feldspielern liegt. Also, was können die vielleicht nochmal aus der Folge mitnehmen?
Ja, Den Keeper mit ins Mannschaftstraining integrieren ist für Trainer eine schwierige Aufgabe, die Position, glaube ich, nie so wirklich wahrgenommen haben, so für sich, auch noch nie so wirklich erlebt haben. Ich sehe manche Torschussformen beispielsweise vor mir, wo der Ball, keine Ahnung, vom 5-Meter-Raum abgelegt wird auf 6 Metern und dann wird er wild aufs Tor geschossen. Klar sind das coole Einheiten vielleicht für die Feldspieler, aber der Keeper fühlt sich da vielleicht etwas alleingelassen. Da einfach Innenverteidiger mit dazu packen, etwas mehr Spielnähe erzeugen dadurch. Die müssen ja nicht unglaublich viel Druck geben, aber es reicht ja schon, wenn sie eine Seite zustellen, als Beispiel, dass der Keeper sich auf die andere Seite fixieren kann. Da hätten wir auch wieder einen Coaching-Punkt für die Defensive, gemeinsames Verteidigen. Das coachst du deinem Innenverteidiger an. In dem Fall, also Feldspieler mit dazu nehmen, wäre ein Tipp, die dann, wie gesagt, Druck erzeugen und ein bisschen unterstützen. Bei Abschlüssen, wenn ich jetzt nur eine reine Torschussform gehe, die schnell hintereinander weglaufen soll, ja, okay, ist cool, aber gebt dem Keeper wenigstens mal Zeit zu stehen, weil dann schießen ansonsten die Schützen einfach auf ein leeres Tor. Da ist der Trainingseffekt für die Schützen auch gleich null, weil sie keinen Druck haben in dem Fall oder keinen Präzisionsdruck, dass sie präzise schießen müssen. Und grundsätzlich im allgemeinen Spiel, wenn ihr jetzt einfach nur auf Ballbesitzform geht, wo viel Ball am Fuß notwendig ist. Und ich kenne das von früher noch, dann heißt es ja, die Keeper haben mit 10 Minuten, um sich ja alleine irgendwie zu beschäftigen, wenn sie jetzt keinen haben, dann nimmt sie ruhig mit rein und bildet eine Insel, wo ein Keeper drin steht auf beiden Seiten und dann darf der Keeper halt mit dem Flugball angespielt werden oder der Keeper soll die Linien verteidigen, dann baust du ein Viereck auf, der Keeper in der Mitte. Der Keeper 4 Linien zu verteidigen und es gibt halt einen Punkt für eine Mannschaft, wenn sie durch dieses Viereck spielen können, da ist der Keeper auch gleich mit involviert und hat auch seine Aktion. Wenn du das auf 2 Feldern aufbaust oder 2 verschiedene Inseln in dem Fall hast, ist der Keeper auch gleich mit drin und ist auch ordentlich am Rotieren, weil er auch viel in kurzen Distanzen höchstwahrscheinlich unterwegs ist.
Ja, da gibt es auch von der Trainingsphilosophie Deutschland jetzt. Also da fand ich die Form, muss man einfach mal nachschauen, ist ja alles im Internet mit wechselndem Angriffsrecht. Gibt es da eine Form, da kann man dann eben auf die eine Seite auch gut den Torhüter stellen als Anspieler.
Ja,
Ist
genau.
nicht so 100% spielnah, ehrlich gesagt, aber ich finde die Form trotzdem gut.
Ja, wobei, da schulst du dann das Freilaufverhalten am Ende, ne? Es geht ja dann darum, dass der Keeper oder wer auch immer der Anspieler ist, seine Passkassen erkennt, und sich aus dem Deckungsschatten löst und dann zumindest eine Anspieloption für den Mitspieler ist.
Ja, total. Ich meine nur, du hast es natürlich im Spiel nicht, wenn du jetzt ganz streng sein willst, dass du jetzt
Also das Angriffsrecht
auf eine
wechselst.
Seite spielst und dann tauschst du wieder, ja, die Richtung, in die du spielst. Und das ist natürlich, du spielst quasi, also du überspielst deine Gegenspieler und gehst dann quasi wieder in den Druck rein. Ist dann natürlich für die Feldspieler nicht 100% spielnah. Aber ich finde die Form trotzdem ganz gut und so kann man, glaube ich, einen Torhüter gut mit einbinden und mit Sicherheit findet man dann auch, wenn man sich einfach mal ein paar Gedanken macht, viele weitere Formen, die man da dann eben machen kann. Ja. Genau, dann würde ich gern auch noch mal zur Abschlussfrage gleich kommen. Vielleicht sagst du aber trotzdem vorher noch mal, ich hatte ursprünglich mal zu Beginn meiner Zeit hier mit dem Podcast eine andere Abschlussfrage, die war immer die nach den Top-3-Tipps für Kinder- und Jugendtrainer und vielleicht sagst du einfach noch mal deine drei wichtigsten Punkte, wenn du noch mal Revue passieren lässt, was wir besprochen haben, für das Training mit ambitionierten Torhütern.
Strukturiertes Training wäre mein erster Punkt. Also setze dir einen Schwerpunkt, maximal 2. Gerade im Breitensport, wenn du eh nur 2 Einheiten die Woche hast, wenn überhaupt, setze dir einen Schwerpunkt und zieh den durch. Den kannst du ja in einem Wochenturn einmal machen, im nächsten Wochenturn machst du eine andere Einheit und am Ende dieser Woche packst du nochmal den Schwerpunkt von der Woche davor mit rein. Also wechsel dann auch immer wieder durch, dass du in gewissen Abständen auch diese Schwerpunkte wiederholst. Punkt 2, was das Coaching angeht, weil im Podcast hast du ja auch kreativ coachen, wäre ich noch dabei, viele neigen dazu, den Jungs, allgemein gesprochen, den Jungs zu sagen, was sie schlecht machen oder was sie nicht gut machen oder was sie nicht machen sollen. Sag den Keepern oder deinen Spielern, was sollen sie denn machen? Weil welche Verhaltensweise möchtest du von denen sehen? Das muss man ja nicht auf dem Serviertablett präsentieren, sondern kannst ja auch mit Fragen am Ball arbeiten. Was hättest du anders machen können oder hättest du noch eine andere Lösung gehabt? Hast du dich gut gefühlt in deiner Aktion? Warst du komplett hinter dem Ball? Also in Fragen, mit Fragen arbeiten, um die Antwort vom Jungen zu bekommen. Und wenn du merkst, okay, ich bekomme die Antwort nicht, dann kannst du es ja lösen und es halt erklären. Aber sag dem Jungen, was du von ihm willst und nicht, was du nicht von ihm willst. Weil das bleibt am Ende hängen. Genau, und der dritte Punkt, vereinbare mit deinen Jungs Coaching-Wörter. Ich habe zum Beispiel für das Thema Raumverteidigung als Beispiel jetzt genommen, einmal die Waage und den Magneten. Die Waage einfach hängt ja dann vom Positionsspiel ab. Je tiefer der Spieler mit dem Ball zur Torlinie kommt oder zur Grundlinie kommt, desto höher kannst du deine Position anpassen. Also desto mehr kannst du in den Raum gehen, wenn wir jetzt von der rechten Seite andere mit dem rechten Fuß zum Beispiel. Der Magnet ist dann dafür da, je näher der Schütze zum Tor hingezogen kommt, also je mehr er in die Box eindringt, desto mehr neigst du dich auch zu ihm und desto mehr kommst du auch in seine Richtung, was die Position angeht. Also Waage und Magnet als Beispiel. Da ist sicher jeder Trainer kann sich da selbst Gedanken machen, welche Wörter er da benutzt oder welche guten Wörter er da mit seinen Jungs vereinbart, damit jeder sofort weiß, ach, bei Magnet hast du recht, muss ich mich mehr zum Schützen anpassen. Genau, das wären so meine Top 3.
Ja, sehr cool. Und dann, wie angekündigt, kommen wir zur Abschlussfrage und die ist die nach dem schönsten Moment als Torwarttrainer.
Schönster Moment als Torwarttrainer würde ich zwei machen. Zum einen der Derby-Sieg gegen HSV, der war wunderbar. Wenn dein Keeper ein lupenreines Spiel abliefert und den Punkt festhält mit zwei Top-Saves, dann kann man sich schon mal freuen, auch für den Jungen. Und der zweite ist eigentlich immer dann, wenn sich die Jungs nach ihrer Laufzeit im Verein dann trotzdem immer noch bei einem melden und immer wieder über ihr Leben updaten, was denn gerade bei denen so Phase ist oder was sie so vorhaben für ihr Leben und wie du das denn findest oder ob du noch irgendwelche Tipps hast. Das sind auch immer schöne Momente, wenn man mit den Jungs trotzdem, auch wenn der Weg auf sportlicher Ebene irgendwo vorbei ist, weil man sich anders orientiert hat. Und wenn die Jungs sich dann trotzdem immer wieder bei ihm melden oder sich freuen, dich zu sehen, dann ist das auch ein Riesenmoment und dann weiß man, dass man nicht alles falsch gemacht hat.
Ja, ich hatte ja auch mal Lukas Oden zu Gast, der beim VfB Lübeck Torwarttrainer ist und der meinte eben auch, dass er glaubt, dass es als Torwarttrainer nochmal irgendwo eine besondere Beziehung ist, die du zu den Torhütern hast, weil du natürlich viel enger mit denen zusammenarbeiten kannst, weil du einfach deine zwei, drei, vier Torhüter hast und ja, einfach mehr
Eine besondere
Kontakt zum
Beziehung,
einen.
genau.
Ja, genau. Ja, von daher. Das war auch einfach oft schon die Antwort, dass es viel um so Momente, naja, mit einzelnen Spielern ging und gar nicht so oft hier um Titel, wenn wir über den schönsten Moment gesprochen haben. Deshalb, ja, finde ich das sehr cool und danke auch nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast heute.
Sehr gerne. Es hat
Und dann.
natürlich alles oberflächlich gehalten. Also ich weiß nicht, ob manchmal habe ich mich etwas verloren in dem Thema. Aber das ist einfach der Komplexität des Torwartspiels geschuldet. Wer gerne mehr wissen will oder sich nochmal mehr austauschen will, der kann sich gerne melden.
Sehr cool. Genau, vielleicht können wir in der Beschreibung dann auch einfach nochmal irgendwie Kontaktmöglichkeiten angeben, wer da Kontakt aufnehmen möchte. Und dann auch nochmal für die Zuhörer, ich habe auch schon Zusagen von weiteren Gästen, sodass ihr euch da auf spannende neue Folgen freuen könnt. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal.